Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zur neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Wir haben heute den 3.7., den 3. Juli und beschäftigen uns heute in der Folge 49 mit unseren Sommervögeln Teil 2, explizit genauer um die Ammern. Und bevor wir zu den Ammern kommen, möchte ich noch etwas teilen vom anschließend an den letzten Podcast, da haben wir über die Grasmücken gesprochen und es war faszinierend für mich. In der letzten Woche war ich bei meinem Freund Tim auf dem Platz und der wohnt hier ganz in der Nähe. Es sind eigentlich nur 18 Kilometer Luftlinie, man fährt ungefähr 20 Minuten, es ist ein komplett anderer Platz von den Klanggeräuschen dort, von der Struktur, vom Habitaten. Und für mich gab es dort ein absolut erhellendes Erlebnis, und zwar habe ich dort eine Grasmücke gehört. Ich dachte erst, ich traue meinen eigenen Ohren nicht. Diese Grasmücke hat eindeutig einen Gartenrotschwanz imitiert. Und zwar ziemlich gut, muss ich sagen. Also sehr genau getroffen. Und dann gab es eine zweite Grasmücke, nur wenige Meter entfernt, lass es 150 Meter gewesen sein oder so. Die hat eine Nachtigall imitiert. Und das Witzige daran ist, dass der Tim sich schon länger an seinem Platz, über den haben wir auch schon mal berichtet im Zusammenhang mit Klaus vom Grünen Haus, mit dem Spezialzelttyp, wünscht sich seit längerem schon eine Nachtigall direkt an seinem Platz. Und es ist bisher noch nicht gelungen, sein Wunsch ist noch nicht in Erfüllung gegangen, aber wir haben jetzt dort eine Grasmücke, die Elemente auf jeden Fall mit in ihren Gesang einbaut. Und ich habe so ein bisschen nachgeschlagen in der Literatur, ich habe noch nicht so viel darüber, also bis gar nicht, gefunden, dass Grasmücken bekannt sind als gute Imitatoren. Also mir ist es vorher noch nie aufgefallen und sehr faszinierend, weil es sehr deutlich und markant rüberkam und vor allem über mehrere Tage beigehalten wurde. Also muss es sich dort um territoriale Männchen gehalten haben. Und er hatte mir schon vorher immer wieder davon berichtet, dass der Wiederhopf an seinem Platz ist und den ganzen Tag präsent ist an seinem Vogelhäuschen in seinem Innenhof, auf so einer toten Eiche, sichtbar, präsent, fast den ganzen Tag, sagt er, sitzt und teilweise ihn sogar schon nervt mit seinem Up-Up-Up, Up-Up-Up, Up-Up, Up-Up-Up. Und nun habe ich mich sehr gefreut, dort eine Woche zu verbringen und mich voll zu tanken mit dem Up-Up. Und in den ersten 4 Tagen kam kein einziges Hup. Und dann wurde es wärmer, deutlich wärmer und trockener. Meine Vermutung ist, damit auch eine höhere Insektenaktivität, damit höherer Energieaufnahmemöglichkeit, höheres Nahrungsangebot. Und dann begann die Landschaft zu hupen. Und zwar nicht nur von einem Individuum, sondern von teilweise 2 gleichzeitig zu hörenden Männchen. Und an dem einen Morgen habe ich sogar 3 Hups gehört aus verschiedenen Richtungen, die sehr unterschiedlich sind in ihrer Tonlage. Nachgelesen habe ich, umso mehr Hups, umso fitter der Vogel. Und ich bin wirklich dem mehrmals auch hinterhergelaufen, bis ich ihn dann endlich sehen konnte. Während des Tages war er auch zu hören, obwohl seine Hauptaktivitätsphasen wirklich sehr früh morgens waren, so 5:30 bis 6, 6:30, 7. Und dann nochmal am Abend eine kürzere Phase. Und dieses gar nicht so laute, aber trotzdem wahnsinnig weit tragende Hup, 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 Hup-Hup, Hup-Hup-Hup, war in meinem ganzen System. Und das Spannende war, als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich dieses Geräusch immer noch gehört in mir. Es war wie so eine akustische Halluzination. Immer wieder habe ich innegehalten und habe unbewusst Hup-Hup-Hup aus der Ferne gehört, dann bewusst hingehört und gemerkt, ah nein, es ist kein echter Wiederhopf, es ist einfach nur der Klang, der noch in meiner Erinnerung drinsteckt. Und teilweise sogar abends im Bett, dunkel, mitten in der Nacht, völlig unmöglich, dass dort ein Wiederhopf singt. Und wieder im Unterbewussten so dieses Up-Up. Und dann kommt der bewusste Gedanke, warte mal, Wiederhopf, das kann gar nicht sein. Dann lausche ich raus, alles still. Also sehr faszinierendes Phänomen. Ich kenne das schon, ich habe das jetzt nicht so häufig, aber ich kannte das aus der Vergangenheit mit Plätzen, wo der Kuckuck sehr intensiv vorhanden ist und präsent ist und den ganzen Tag kuckuckt, dass dann, wenn Stille ist, dieses Kuckuck in mir immer noch so nachgeklungen hat. Und ich habe das natürlich ein paar Leuten erzählt und davon berichtet. Und einer, Lukas, sagte dann zu mir: Ja, ich kenne das auch, ich kenne das Phänomen mit Krankenhaus-Sirenen, mit Krankenwagen-Sirenen. Also, dass kein Krankenwagen zu hören ist, aber das Unterbewusstsein einem dieses Geräusch reinspielt, weil es so markant ist oder so nachhallt. Das ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn so eine Krankenwagen-Sirene in einem abgeht, als dieses weiche, schöne, die Zellen zum Vibrieren bringende. Hup, 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 hup. Also die Love Story mit dem Wiederhopf geht weiter. Und ich bin sehr dankbar, da den so intensiv beobachten und hören gekonnt zu haben. Ja, und bevor wir jetzt wirklich dann zu den Ammern kommen, wollte ich endlich mal wieder einen Ausschnitt aus einer Mail vorlesen. Es trudeln immer noch Mails rein. Danke den Zuhörern, die was schreiben und mich teilhaben lassen an ihren Geschichten. Und ich komme zurzeit wenig dazu, jetzt direkt zu beantworten, weil wir viel draußen sind, viele Kurse haben gerade. Diese eine Mail von Marita Vierlinger möchte ich zum Teil zumindest euch nicht vorenthalten. Sie schrieb, das ist schon einige Wochen her: Hallo Paul, ich wollte dir schon lange mal schreiben und dir mitteilen, wie viel Freude mir dein Vogelpodcast schon bereitet hat. Er hat mir triste Stunden beim Haushalt erledigen versüßt, mir viele Inspirationen für meine Achtsamkeit und Beobachtungen bezüglich der Vogelwelt gegeben, mich sogar zuletzt im Krankenhaus kurz vor und nach meiner Bandscheiben-OP bei Laune gehalten und es geschafft, mich sogar in diesen sterilen Räumen mit der Natur sehr verbunden zu fühlen. Ich hatte einen tollen Blick auf die Baumwipfel vor meinem Fenster und ja, auch genug Zeit, die geflügelten Freunde zu beobachten. Also, von Herzen danke für deine immer gut zu hörenden Folgen, wie die Zeit wie im Fluge vergeht. Sehr zu meiner Freude hatte ich in diesem Frühjahr schon einige wunderbare, das erste Mal und auch schon zwei neue Vogelstimmen dazu entdeckt für mich. Ich finde es eine großartige Möglichkeit, trotz der aktuellen Situation dran zu bleiben an Vogelsprache, Sitzplatz und Co. und nicht in Schwermut zu verfallen. Dennoch freue ich mich sehr auf ein persönliches Wiedersehen. Ganz herzliche Grüße und noch viel Kraft, Freude und Inspiration bei deiner Arbeit, Marita. PS: Letzte Woche konnten wir beobachten, wie Krähen, die gerne bei unseren Hühnern mit das Futter picken, den Mäusebussard angriffen und verjagten, der sich über unsere Hühner hermachen wollte. Und einmal auch schon ein Huhn sogar gepackt hat. Auch wenn ich schon gehört habe, dass manche Hühner Alarm schlagen, wenn sie Krähen sehen, haben diese hier offenbar eine Kooperation mit ihnen geschlossen. Punkt, Punkt, Punkt. Auch fein. Sehr schön. Diese letzte Beobachtung nochmal zeigt, wie immer, dass nichts, was irgendwo geschrieben steht oder schon mal beobachtet wurde, nicht auch in anderer Form oder das komplette Gegenteil euch da draußen begegnen kann und hilft uns und unterstützt uns darin, die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit offen zu halten. Nacht dort draußen. Und vor allem, wenn ihr Alarme hört, wenn ihr Warnrufe hört und euch nicht sicher seid, ist das ein Alarm oder nicht, nicht irgendwo nachzuhören oder irgendeinen Podcast nachzuhören, in irgendeinem Buch nachzulesen, sondern diese Augenblicke, genau diese Augenblicke sind es, die ihr nutzen müsst, um hinzugehen und den Vögeln zuzuhören, weil die haben in den meisten Fällen einen sehr wichtigen Grund, warum sie das tun. Und wenn wir nicht hingehen, kriegen wir es gar nicht raus und wissen gar nicht genau, warum, weshalb dort so eine Aufregung herrschte. Und auch da habe ich ein sehr schönes Beispiel aus der letzten Woche beim Tim, an dessen Platz so ein sehr auf den ersten Blick trist erscheinender Kiefernwald angrenzt mit Stangenwald, mit relativ hohen Kiefern. Die haben so, das ist 13, 14 Meter sein. Und oben in den Kronen war immer wieder ein Alarm deutlich wahrzunehmen, der ausschließlich von den Buchfinken ausging. Also es waren viele verschiedene Individuen, die involviert waren. Da waren zwar auch mal andere Vögel hier und da zu sehen, aber die waren stimmlich nicht jetzt komplett involviert in dieses Muster. Und es war auch so mild, dass ich jetzt nicht so dachte, jetzt muss ich da sofort hin und da gucken. Und Als mich dann Tim aufmerksam macht und sagt, sag mal, was ist das denn da oben? Da ist doch die ganze Zeit, es geht doch schon mehrere Tage so. Und ich so, ja, das stimmt, es geht mehrere Tage so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Lass uns mal überlegen. Und dann dachte ich, naja, da oben in den Wipfeln, lokal, dann bewegt es sich immer wieder mehrere Bäume weiter. Also zu weit eigentlich für einen Marder, der sich da schnell durch die Baumwipfel irgendwie bewegt. Und teilweise stehen die Bäume auch dafür etwas weit auseinander. Der Wald ist zu offen und zu licht, zu nah an uns dran, mitten am Tag. Das passt ja nicht so richtig. Eichhörnchen ist da auch nicht so viel zugegen. Wäre vielleicht noch möglich. Wer ist denn gerade so viel und vor allem heimlich und leise unterwegs auf Nestraub? Und das ist einer der häufigsten in dieser Gegend dort, der Eichelhäher, den wir wirklich in diesem Frühjahr sehr oft dabei beobachtet haben, wie er ja ganz scheinbar unsichtbar, aber natürlich von den Vögeln bemerkt wird, da durch die Wipfel springt und auf der Suche nach einem Nest, das er ausrauben kann. Und Buchfinkennester habe ich schon oft erlebt, dass die unter dem Eichelhäher zu leiden haben. Und der letztendlich ja auch nur seine eigenen Jungvögel zu versorgen hat, das ist uns ja allen klar. Aber dieser Schmerz, den die Buchfinken da empfinden, den haben die ja zum Ausdruck bekommen. Und immer natürlich, wenn etwas laut zu hören ist an den Ohren, regt es meine Empathie auf jeden Fall für die Finkengemeinschaft dort oben. Und dann hatten wir so ein bisschen Pause, die Teilnehmer waren beschäftigt und wir saßen dort und wieder ertönte dieser Alarm. Und dann dachte ich, jetzt, wenn ich es wissen will, muss ich hingehen, ja, sonst bleibt es einfach nur spekulativ und im Raum der Vermutungen. Und da hat mir mein Fernglas geschnappt und bin nur 10 Minuten gelaufen, relativ zügig, bis ich wusste, okay, jetzt muss ich langsamer werden oder innehalten, erstmal lauschen. Die Geräusche sind noch deutlich zu vernehmen. Es ist weiterhin an einem Ort zu lokalisieren, wo eine Mischung aus rüb, rüb, ping, 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 pink, pink, rüb, rüb, pink, pink, pink. Und am Rand die Gesänge des Buchfinkes. Erst vorher noch nur diese Rübrufe und danach die Gesänge, also so ein Abklingen, wodurch ein deutliches Zentrum erkennbar war. In dem Zentrum waren halt die Rüb-Pink-Rufe schneller, intensiver, dichter von mehreren Individuen. Und dann habe ich in die Kronen geschaut mit dem Glas, die so abgescannt und siehe da, da war er, der Eichelhäher. Und ab da war das Muster sozusagen enttarnt oder entschlüsselt, ohne zu sagen, dass dieses Muster immer nur beim Eichelhäher in dieser Jahreszeit auftauchen kann. Das ist weiterhin zu beobachten. Aber wir haben im Laufe der Woche dieses Muster noch häufig erlebt und häufig gehört und teilweise sogar aus extremen Entfernungen. Also wir waren an so einem kleinen Bach. Zwischen uns lag ein bunterer Wald, also mit ein paar Laubbäumen drin. Sprich, da waren viel mehr Vogelarten auch unterwegs. Wir waren zur frühen Morgenzeit unterwegs, wo eh mehr Aktivität herrscht. Das heißt, da haben Mönchgrasmücke gesungen, Waldlaubsänger haben gesungen, Zaunkönig war mal zu hören, das Rotkehlchen hier und da. Und natürlich auch Buchfinken dort unten, hier und da eine Meise. Und der Wald. Dieser Kiefernwald war mindestens 300 bis 400 Meter von uns entfernt. Und ab einem gewissen Punkt ertönte wieder dieser Alarm. Und trotz dieser Klangwand vor uns von Gesängen, sprich von Bassline, war dieser Alarm mit dem Wissen und der Beobachtung vom Tag zuvor wahrnehmbar. Und ich habe mir ist nochmal klar geworden, wie weit unsere Wahrnehmung einerseits in die Landschaft reichen kann und auf der anderen Seite, wie schnell uns solche Botschaften aus der Vogelwelt auch unter unserem Radar durchrutschen können und wir sie nicht mitbekommen, weil sich teilweise das in so sehr feinen Nuancen widerspiegelt. Und hätte Tim nicht diese Frage gestellt, wäre ich dem nicht auf die Spur gegangen, weil es gerade nicht so meine Interessenrezeptoren da angetroffen habe. Wahrscheinlich habe ich nochmal überlegt, warum bist du eigentlich nicht so früh auf die Idee gekommen, dahin zu gehen? Weil ich glaube, einer der Hauptgründe ist, weil ich öfter schon solche Buchfinkenverhalten erlebt habe, hingegangen bin und nichts entdeckt habe. Und dadurch ist so ein Frust oder so eine Demotivation entstanden. Und ich dachte, ach, es gab so einen Glaubenssatz in mir, in dem Augenblick, wo ich es wahrgenommen habe, dachte, ja, es ist irgendwas. Wahrscheinlich geht es in die Richtung, aber um es genauer festzustellen, müsste man hingehen. Habe ich ja schon so oft versucht, klappt eh nicht. Ja, und durch Tims Motivation bin ich dann, habe ich diesen Satz irgendwie vergessen, verdrängt, keine Ahnung was. Und es hat mir nochmal klar gemacht, wie schnell uns unser Gehirn so Streiche spielt, uns einerseits davon abhält, wirklich genau hinzuschauen, hinzugucken, um zum Beispiel auch solche Sachen zu entdecken, wie Marita in ihrem Brief mit den Krähen und dem Bussard. Und andererseits, wie schnell unser Gehirn auch einfach abschaltet, um zu selektieren, auszusortieren, um sich selbst sozusagen nicht zu überfordern im Hirn. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ich wollte euch eigentlich noch von unserer Schwalbenkolonie berichten, die ich dieses Jahr intensiv beobachte und auch kartiere, mir anschaue, wie viele Nester dort sind und wer neben wem brütet. Und interessante Beobachtungen gemacht habe zu den Unterschieden von Rauch- und Mehlschwalbe. Aber das werde ich mir für die nächste Folge aufheben, denn sonst rast uns die Zeit dahin und nun endlich zu unseren Sommervögeln kommen. Wenn wir in der letzten Folge die so klassischen Melodiker, die Grasmücken, behandelt haben. Melodiker heißt von ihrem Gesang her sehr melodisch singende Vögel, Individuen mit unterschiedlichsten Gesängen. Und die eine Ausnahme war die Dorngrasmücke, die ich eher in diese Gruppe der Melorhythmiker zählen würde. Sprich, die ein Motiv stetig wiederholen. Ist es bei den Ammern genau umgekehrt, denn die Ammern würde ich fast alle in diese Gruppe der Melorhythmiker reinpacken. Das heißt, auch der Buchfink, auch die Ringeltaube ist in dieser Gruppe. Das heißt, Gruppen, die, wenn wir jetzt nur auf die Gesänge schauen, ihr Motiv oder ihre Gesangsstrophe vortragen, kurze Pause, gleiche Strophe vortragen, kurze Pause, gleiche Strophe vortragen, kurze Pause und so weiter. Und das in den gesangsaktiven Zeiten in einer stetigen Regelmäßigkeit, dass man fast so einen Takt, so ein Metronom da zu laufen lassen könnte. Und ich habe mal so eine Zahl gehört, 2.000 bis 4.000 Mal beim Buchfink. Ich habe es natürlich nie selber nachgezählt, das werde ich auch nicht machen. Aber es zeigt deutlich, wie häufig das Motiv dann benutzt wird. Und eine der Vögel, die wahrscheinlich noch häufiger ihr gleiches Motiv vorsingt und die sehr bekannt ist, ist natürlich die Goldammer mit ihrem Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Bisschen längere die Pause dazwischen. Die Goldammer, Emberiza citrinella, wo das Zitrone drin ist, zitronengelb, ihre Brust auf ihre Farbe hingewiesen wird, vor allem beim Männchen, der wirklich manchmal sehr knallig und leuchtend herkommen kann, weil dieser Vogel auch sehr exponiert sitzt, auf einer Spitze irgendwo. Und wo eine Goldammer ist, ist meist auch eine zweite oder eine dritte oder eine vierte. Das heißt, eine Vogelart, mit der man wunderbar dieses Spiel spielen kann. Wenn ich ein Geräusch isoliert und heraushöre, kann ich noch ein zweites hören, kann ich noch ein drittes Individuum hören, noch ein viertes, fünftes. Und diese singenden Männchen nutzen, um seine Wahrnehmung zu schulen und zu trainieren. Das geht hervorragend mit der Goldammer. Und ich habe mal gelesen, dass die älteren Goldammern am Ende nach unten gehen. Also ich hab dich lieb. Übertrieben ein bisschen. Und die jüngeren Goldammern eher nach oben. Ohne Gewehr, ohne wirklich zu wissen, ob das jetzt der Wahrheit entspricht. Und ein Vogel auf jeden Fall, die Goldammer, die unsere Landschaft extrem dominiert. Das heißt, ein sehr wichtiger Bestandteil der Signatur unserer Landschaft ist. Wenn du die Goldammer nicht kennst, dann fehlt dir ein wichtiger Baustein zum Wahrnehmen der Baseline auch unserer Landschaft. Und ich lese mal einen kleinen Text wieder vor aus dem Kleinschmidt, wie er die Goldammer beschreibt. Ich finde es sehr amüsant. Er sagt, der, in Klammern, oder die Goldammer ist wohl die alltäglichste Erscheinung des heimischen Vogellebens. Denn auf der Straße, wie draußen auf dem Felde, trifft man ihn im Winter und selbst in der vogelärmsten Gegend erschallt noch in sommerlicher Sonnenglut sein Lied. Und doch freut man sich jedes Mal, wenn ein Männchen, der seinen Namen Ehre macht, so recht leuchtend gelbköpfig am Wegrand sitzt und wenn man ihm ins Nest schaut und die mannigfach verzierten Eichen bewundert. Die hätten für die alten Wahrsager dankbare Medien abgegeben, denn alles, was man will, könnte man aus den verschlungenen Schriftzügen, die sie bedecken, herauslesen. Also wenn wir tagtäglich Goldammer, Eier in der Hand hätten, könnten wir also super damit in die Zukunft schauen. Und weiter schreibt er zum Namen Ammer, fraglich, ob von Hämmerling nach dem hämmernden Gesang. Ob daher eventuell dieses Wort Ammer, weil alle, es passt irgendwie, haben so einen hammernden Gesang, ja, sind immer wieder monoton, gleichbleibend vorgetragene Strophe. Und in einem anderen Buch, in der moderneren, neueren Literatur, habe ich gefunden zum Kontaktruf den Ausdruck, der Vogel ruft dissonant stiff. Also, ich fand das ja eine sehr wertende Beschreibung. Er ruft dissonant stiff. Dissonant, ehrlich gesagt, ich muss das nachschlagen. Ja, man hat das schon mal gehört, aber was heißt dissonant nun wirklich? Unschön ist eine der Bedeutungen von dissonant. Und bei mir ist es eher so ein auch sehr unterschiedlich kann das klingen. Der Kontaktruf, der, wenn schneller und intensiver vorgetragen, auch zum Warnruf werden kann. Und teilweise ist die Landschaft nur von diesen Rufen bedeckt, bei mir in der Wiese oben. Und ich habe ihn bisher noch nie als unschön empfunden, aber wie gesagt, persönliche Wertung. Ich meine, Tim kann sagen, dass der Wiedehopf irgendwann ihm anfängt zu nerven, weil er die ganze Zeit so ruft. Für meine Ohren absolut nicht nachvollziehbar. Bei einer Krankenwagensirene kann ich es vielleicht empfinden, nachvollziehen, aber beim Wiedehopf auf keinen Fall. Und die Goldammer ist ein Teilzieher. Das heißt, früher dachte ich immer, die Goldammern sind komplett weg im Winter, aber es stimmt gar nicht. Wir beobachten sie oft bei uns am Vogelhaus und auch in der Literatur als Teilzieher beschrieben. Das heißt, die nördlichen Individuen kommen eher, ziehen nach Süden, tauchen dann hier bei uns auf und unsere Individuen oder unsere Population ziehen weiter nach Süden runter und sind dann nicht mehr hier. Und im sehr frühen Frühjahr habt ihr auch die Möglichkeit, plötzlich Goldammern mitten im tiefsten Wald irgendwo zu hören. Ist mir öfter schon aufgefallen und hat mich bei meinen ersten Malen immer sehr verwundert, weil ich die Goldammer in die offene, sonnenbeschienene, mit Sträuchern und Büschen versehene Landschaft eher verortet habe. Wo sie ja auch brütet auf dem Boden. Ist ein Bodenbrüter. Die zweite Ammer, die hier in den ersten Jahren auf meinem Platz nicht sehr präsent war, aber inzwischen verlässlich jedes Jahr hier auch brütet und lange Zeit zu hören ist, dann im Winter komplett verschwindet und kaum noch zu bemerken, jedenfalls in unserer Region. Ich weiß nicht, wo da die Grauammern stecken, denn diese Grauammern sind Jahresvögel, heißt es in der Literatur, dass die nicht wegziehen. Ich habe im Winter bisher noch keine Grauammern sehen können oder wahrnehmen können. Und zum Brutverhalten, das fand ich sehr schön, stand in modernerer Literatur kompliziertes Brutverhalten. Und das entspricht auch sehr schön meiner Wahrnehmung, weil es ist bei diesen Grauammern nicht mit dem Ohr herauszuhören, wo jetzt das eine und wo das andere Männchen sitzt. Ob es da wirklich Abstände gibt zwischen denen oder spezielle favorisierte Singwarten. Es wirkt alles sehr durcheinander. Von überall klingen diese Grauammergesänge, die ganz markant sind und klingen wie die Landschaft, in der sie leben. Nämlich dieses raue, dann vertrocknete, offene, dieses so ungefähr. Einmal gemerkt, ein sehr markanter Gesang, der immer wieder wiederholt wird und schwer zu verwechseln ist mit irgendeinem anderen Vogel. Eventuell mit dem Waldlaubsänger, obwohl der weicher klingt und der Waldlaubsänger natürlich mitten im Wald ist, wo du keine Grauammer triffst. Und die Grauammer draußen in der offenen Fläche, in der Feldflur, wo du keinen Waldlaubsänger treffen wirst. Und ja, und in der Literatur, wie gesagt, steht drin kompliziertes Brutverhalten. Weiter gehen wir jetzt da nicht drauf ein, was auch immer das heißen mag. Und dann steht noch zusätzlich lokal 2 bis 3 Weibchen pro Männchen. Also die scheint es jedenfalls nicht so genau zu nehmen mit ihren Revieren und mit ihren Territorien. Das ist anscheinend unübersichtlich. Ich selber habe noch nie ein Grauammer-Nest gefunden. Ich finde diese bodenbrütenden Vögel auch unglaublich geschickt und gewieft zu ihrem Nest zu fliegen, ganz anders als bei Napf- oder Höhlenbrütern, die dabei leichter zu beobachten sind, wo ihre Jungvögel stecken oder wie sie füttern, wie sie Nest bauen und so weiter. Bei den Bodenbrütern ist das eine sehr im Verborgenen ablaufende Geschichte und braucht wahrscheinlich extrem viel Geduld und Ruhe. Und diese beiden Charaktereigenschaften gehören jetzt nicht so zu meinen Hauptcharakterzügen. Und weiterhin wird der Gesang noch als elektrisierend beschrieben. Und das finde ich passt auch sehr schön. Nicht nur zum Hausrundschwanz, dieses elektrostatisch aufgeladene Gequetsche ist eine schöne Beschreibung für dieses Element im Rotschwanzgesang, sondern auch für die Grauammer, dieses das klingt so fast statisch aufgeladen, wie so eine elektrische Spannung. Das ist eine sehr schöne Beschreibung, finde ich. Die Grauammer. Und schauen wir doch mal, wie der Kleinschmidt die Grauammer nochmal beschreibt. Wieder extrem wertend. Und ich musste schmunzeln. Bitte nicht übernehmen, aber vielleicht sich davon auch zu einem Lächeln verleiten lassen. Die Grauammer, schreibt der Otto Kleinschmidt, 1913, Erstauflage. Ihr erinnert euch, ich habe in der letzten Folge auch zitiert aus diesem Buch. Der lerchenfarbige Grauammer ist für den Beobachter der langweiligste Vogel, den es gibt. Doch er hat einen Vorzug, den Ruhm eines fleißigen Wintersängers mit nur wenigen Vögeln gemein. Auch das völlig neu, habe ich noch nie gehört, dass der im Winter singt. Recht sonderbar sieht er aus, wenn er singt. Er sperrt den Schnabel so weit auf, dass es scheint, als hätte der Vogel einen zweiten Schnabel am Hals. So weit entfernt sich der Unterkiefer vom Oberkiefer dabei. Aber aus dem weit geöffneten Munde erklingt nur ein kurzes Lied, das nach unserem Geschmack beinahe als ein misslungener Singversuch erscheint. Stimme ich nicht ganz zu. Ich finde den Gesang sehr speziell und charakterlich irgendwie. Er hat so einen eigenen Charakter. Ich finde ihn super, muss ich sagen. Und auch überhaupt dieses ganze Rätselhafte um ihr Brutverhalten und ihr Nicht-Auftreten im Winter, obwohl sie als Jahresvogel beschrieben wird, auch in der gängigen aktuellen Literatur, ist faszinierend an der Grauammer. Auch weil viele Leute sie gar nicht kennen, ja, und sie oft wahrscheinlich, wenn man sie still irgendwo sieht, mit dem Sperling verwechselt wird, wie viele andere Vögel ja auch, die ähnlich gefärbt oder gefleckt braun, beige hell sind. Also ein faszinierender Vogel, der, wenn er irgendwo auftritt, auch häufig ist. Und was schreibt er noch? Der lateinische Name ist wieder spannend, Emberiza für die Ammern. Und dann Calandra. Und Calandra wird für Calandra bei südeuropäischen Völkern ein alter Singvogelname für Lerche. Wieder mit Fragezeichen. Ich finde das sehr schön, dass in einem Vogelbuch Dinge veräußert werden mit Fragezeichen hinten drin. Das würde ich mir in der heutigen Literatur auch öfter mal wünschen. Es regt doch die Menschen an, das gelesene Wort nicht als Fakt und als statisch und festes war als feste Wahrheit zu nehmen, sondern weiter offen zu sein mit seiner Wahrnehmung und die Dinge zu hinterfragen. Ja, das war die Grauammer. Und es gibt noch eine dritte, häufigere Art. Das ist die Rohrammer, über die ich jetzt nicht weiter debattieren werde. Entschuldigung, weil die direkt an meinem Platz nicht vorkommt. Man braucht Wasser und Schilf, um Rohrammer zu begegnen. Vielleicht nur eine Sache, wie ich mir den Gesang merke. Wieder einer von diesen Melorhythmikern. Für mich singt die Rohrammer wie: Ich heiß Rohrammer, Ammer. Ich heiß Rohrammer, Ammer, Ammer. Ich heiß Rohrammer, Ammer, Ammer, Ammer. Also auch sehr einfacher, schöner Gesang, wo sie einen Satz ausdrückt, der in meinem Kopf erscheint, um mir den Gesang zu merken, wo sie ihren Namen verrät. Aber eine Ammer darf hier nicht fehlen. Eine Ammer, mit der ich eine lange Geschichte schon hege und pflege, und das ist der Ortolan. Und als ich zum ersten Mal das Wort Ortolan gehört habe und noch nie davon irgendetwas gelesen oder ein Bild gesehen habe oder ähnliches, war in meinem Kopf ein großer, imposanter Greifvogel, der majestätisch seine Schwingen ausbreitet und einen scharfen, stechenden Blick hat. Sowas kam mir als Bild zu diesem Namen. Und der Ortolan ist aber in Wirklichkeit gehört zu der Familie der Ammern und sieht der Goldammer auch sehr ähnlich, ist ein bisschen bunter und feiner gezeichnet und war wohl früher ein häufiger Vogel, ist jetzt sehr, sehr selten geworden aus verschiedensten Gründen. Einmal, wir haben in der Telegram-Gruppe oder im Kanal auch schon darüber berichtet, als Fettammer, das habe ich noch nie vorher gehört, hat mir ein Teilnehmer geschickt, als Fettammer beschrieben, denn dieser Vogel wurde früher häufig gegessen und auch heute noch, da illegal in verschwiegenen geheimen Kreisen, weil es so als Kult, gilt auf bestimmte Art und Weise. Also es gibt quasi so ein vorgefertigtes Ritual. Das heißt, die Serviette wird auf eine bestimmte Art und Weise gehalten, der Vogel wird zubereitet und nachdem er gerupft wurde, im Ganzen verzehrt. Grausam. Und vorher, damit wirklich was dran ist, weil an so einer kleinen Ammer könnt ihr euch vorstellen, 23 Gramm, 24 Gramm, da ist nichts dran, wird dem Vogel, wird er entweder in kompletter Dunkelheit gehalten, damit er sein Empfinden für Tag und Nacht verliert, oder ihm werden die Augen ausgestochen, um ihn dann zu mästen und bis aufs Doppelte seines Körpergewichtes hoch zu päppeln, um ihn danach zu essen. Also, da fehlen mir fast die Worte, ja, wie in welche Perversion unsere Neigung teilweise abdriften. Solche Leute müsste man doch schütteln und irgendwie wachrütteln. Was macht ihr, ja, ihr Freaks? Jedenfalls ist er, wie gesagt, so eine Spezialität und wird in vielerorts gefangen. Und das sagt euch auch, okay, dieser Vogel ist wahrscheinlich dann viel unterwegs in fremden Regionen, wo sowas noch stattfinden kann. Er ist nämlich ein klassischer Zugvogel, der hier im Winter gar nicht vorkommt. Und tief im tropischen Afrika überwintert und sehr selten geworden, da er als Singwarte, anders als die Grauammern, immer eine Warte bevorzugt benutzt, dann vielleicht noch eine zweite als Ausweichmöglichkeit hat. Und diese Warte braucht bestimmte Eigenschaften, nämlich es sollte ein hoher, einzelstehender Solitärbaum sein. Und das war bei Tims Platz damals eine Eiche, bei mir jetzt sind es dann sind es Birken und Weiden. Also Hauptsache, der Baum steht über die anderen hervor und steht am Feldrand, weil auch der Ortolan brütet am Boden auf Feldern. Ein zweiter Grund, warum die Art so selten geworden ist, weil diese durch die Flurbereinigung diese ganzen großen einzelstehenden Bäume verschwunden sind, weil es kompliziert und anstrengend ist, die zurückzuschneiden, da mit Maschinen dran vorbeizukommen. Und natürlich typisches Beispiel der modernen Landwirtschaft, ein zu frühes Abernten, Einsetzen von Pestiziden, kein Insektenvorkommen und diese ganzen Probleme, die wir da schon kennen, auf die wir uns jetzt aber nicht so stürzen wollen, hat dazu beigetragen, dass die Art zurückgeht. Und trotzdem, das ist eine der wenigen Arten, wo mir persönlich mal aufgefallen ist, durch die Beobachtung, durch die Beschäftigung, auch aufgrund seiner Seltenheit. Ich war dann vor vielen Jahren, weiß ich noch, mit meiner Frau und meinem Jüngsten unterwegs mit Fahrrad, als ich gehört habe, da in der Gegend, da kannst du Glück haben und einen Ortolan hören, wirklich auf der Suche nach einem Vogel, zwar in meiner Region, aber wo wir eine Tour gemacht haben oder mehrere Touren gemacht haben, um wirklich diesen Vogel mal singen zu hören, mit Erfolg. Und sehr besondere Momente, wenn man da so investiert. Und später dann in vielen Ecken, an denen ich regelmäßig vorbeikomme, entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wieder Ortolane entdeckt, wo einfach mir klar war, wahrscheinlich hat mein Hirn mir wieder einen dieser Wahrnehmungsstreiche gespielt und den Gesang, der nämlich sehr goldammerähnlich klingt, aber heller, klarer, auch so bisschen so, ey, was Echohaftes hat der an sich und schwer nachzuhören bei YouTube oder bei irgendwelchen Aufnahmen, Sounddateien, weil der bekannt ist für seine unterschiedlichen Dialekte. Das heißt, der kann sehr variantenreich singen, aber auch, wie gesagt, kurzes Motiv, das dann dieses Individuum immer wieder wiederholt. Si, si, sri, li, sri. Si, si, sri, sri. Trägt auch sehr weit, wenn man es einmal im Ohr hat. Und mein Gehirn hat mir quasi vorgespielt, ah, wahrscheinlich Goldammer. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass an diesen Orten, denn ich habe dort 2, 3 Jahre hintereinander, bin ich dort hingegangen, um zu gucken, ob der im Folgejahr wieder dort brütet. Und ja, er hat da wieder gebrütet. Wahrscheinlich bei meinen vorherigen Spaziergängen an diesen Plätzen den Vogel wahrgenommen, gehört, aber als Goldammer eingestuft. Finde ich immer wieder faszinierend, wie viel dort noch draußen zu entdecken und wahrzunehmen ist. Eine große Lehre, die mir Ortolan in mein Leben gebracht hat. Und dann, als wir hierher gezogen sind, 2014, 2015, habe ich hier die Ortolane in der Nähe entdeckt, wo die brüten. Und das ist Richtung, so 1,5, 2 Kilometer entfernt von meinem Platz. Und immer wenn so ein paar Vogelnerd-Freunde da waren und wir irgendwann unverweigerlich im Sommer kommen wir auf Ortolan. Und dann, boah, wollen wir mal Ortolan hören gehen? Ja, komm, wir stehen ein bisschen früher auf und gehen raus. Ich zeig dir mal, die sitzen an so einer Pappelreihe, da sind hohe Bäume, da sind Felder in der Nähe. Da hören wir diese Individuen und ich kann dir den Gesang mal zeigen, weil einige den entweder nur sehr selten oder vor langer Zeit oder auch noch nie in ihrem Leben gehört haben. Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Und im letzten Jahr, weiß ich noch, ich habe nachgeschlagen, in meinem Naturtagebuch steht es drin, war ich sehr überrascht, als nach der Brutzeit, also so muss ja jetzt in diesem Zeitraum gewesen sein, es war irgendwie Mitte, Ende Juli, ein Ortolan auf dem Zinken, auf dem Ameisenhügel, das ist ein so ein Feldgehölz, das dort steht, zu hören war. So ein oder zweimal an ein oder zwei Tagen, was für mich so ein Zeichen war, ah, der ist wahrscheinlich am Ziehen, die Territorien weiten sich auf, der ist unterwegs und singt halt hier und da noch. Und hat uns sehr gefreut, dass er dann plötzlich auf unserem Platz auftaucht. Und in diesem Jahr war ich völlig aus dem Häuschen, denn ich höre im Frühjahr, der Ortolan kommt auch relativ spät, ein Ortolan singen über mehrere Tage hinweg aus dem anderen Feldgehölz in der Nähe von unserem Haus, das so 300 Meter entfernt ist. Und das nennen wir den Kopf. Und dort war der Ortolan mehrmals zu hören. Und inzwischen ist er jetzt auch auf unserem Hof direkt vor der Haustür oder hier keine 15 Meter vom Büro entfernt zu hören und singt und beschallt unseren Platz jetzt. Und ich hoffe, dass sich das zur Regel ausweitet und er im nächsten Jahr hier auch wieder so nah brütet. Neben dem Wendehals, ja, und bald natürlich auch dem Wiedehopf sind es besondere Vögel, da sie seltener sind und gleichzeitig auch einen Aufwind bekommen haben durch die Folgen der auf uns zurollenden Klimakatastrophen, durch die Trockenheit und wahrscheinlich eine geringere Jungvogelsterbensrate und dadurch eine höhere Verbreitung der eigenen Population. Und im Augenblick zumindest, erstmal momentan, haben sie einen kleinen Aufwind. Und es ist spannend zu beobachten. Ich finde das einen sehr besonderen Vogel, weil für Menschen, die auf Vogelgeräusche achten, denen fällt der Gesang, wenn der präsent ist, am Platz auf. Und sie wissen erstmal damit nichts anzufangen. Und genauso war das in der Woche mit Lukas. Er sagt, du Paul, ich habe da einen Vogel gehört, der. Also ich dachte, der ist Goldammer, aber der klang so komisch. Und dann dachte ich, Ortolan, nein, habe ich nachgehört. Es war kein Ortolan. Und ich dachte, ja, genau das ist der Ortolan. Dann sind wir später zusammen hin und haben nochmal genauer hingehört und kamen dann drauf, okay, das ist eindeutig ein Ortolan, auch wenn der Gesang in der Literatur in Anführungsstrichen anders klingt, weil er, wie gesagt, sehr ausgeprägte regionale Dialekte hat. Das sind die drei Ammern, die wir heute besprechen wollten. Präsente Vögel in der heißen Sommerzeit. Und damit wünsche ich euch auch wunderschöne Sommerferien. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal eine kleine Pause machen mit unseren Podcasts und uns eher darauf konzentrieren, die alten Folgen noch hochzuladen bei Spotify und Co. Und bevor ich mich verabschiede, ganz neu und sehr zu empfehlen, auch mit vielen Vogelspuren und Zeichen, das neue und wahrscheinlich ausführlichste, tollste Exemplar von Spurenbüchern, das ihr irgendwo bekommen könnt. Ich würde sagen, fast in ganz Europa, weil ich habe gute englische Spurenbücher. Auch ein schönes spanisches Spurenbuch, nur über Vogelspuren. Und inzwischen gibt es in Deutschland auch eins über Vogelspuren, wo man aber ziemlich schnell liest. Es ist nicht von Spurenlesern geschrieben. Anders bei diesem Buch, ein guter Freund, der Joscha Golms, mit dem ich damals Zivi zusammen gemacht habe, Zivildienst, der hat 6 Jahre oder teilweise so noch länger an diesem Buch gearbeitet und ein Meisterwerk jetzt rausgebracht mit über 1600 Fotos und da sind, wie viele Seiten hat das Ding? Moment, ich muss mal gucken. Fast 800 Seiten. Und wenn ihr euch mit den Tierspuren da draußen und auch den Spuren der Vögel, der Säugetiere, diesem ganzen Netzwerk intensiver beschäftigen wollt, ist das ein Muss, dieses Buch. Und wenn ihr das Vogelkapitel aufschlagt, mit der Interpretation und der Fußmorphologie der Einleitung, da schreibt er immer vorher eine ganz kleine Geschichte. Da tauchen wir auch auf, der Phologe ist da drin, weil Joscha und ich eine sehr interessante Synchronizität haben mit dem Spurenlesen in Verbindung mit Vogelspuren, mit einer ganz besonderen Art, der größten Eulenart Europas, dem Uhu. Und wenn ihr genaueres darüber erfahren wollt, besorgt euch das Buch und guckt rein in diese Geschichte. Und überhaupt, es ist ja, wir sind auf jeden Fall alle ganz begeistert und fasziniert Und sehr dankbar, dass sich jemand da hinsetzt und sich da so reinkniet und so viel Mühe macht. Es wird die Standards in unseren Tracking-Kursen definitiv auf ein anderes Level heben. Also danke Joscha und danke auch seiner Frau Laura, die auch maßgeblich mit dran beteiligt war und allen anderen, die dazu beigetragen haben, dass es jetzt sowas Tolles gibt. Und euch wünsche ich einen wunderbaren, vergrasmückten, amrigen Vogelsommer. Und erschreckt nicht, wenn es plötzlich ganz still um euch rum wird. Die Vögel sind nicht ausgestorben. Ihr löst keine Riesenmonster-Alarmwellen aus, sondern es ist Zeit, sich zu erholen von der anstrengenden Brutzeit, in der die meisten Singvögel zwei oder manchmal sogar drei Bruten durchgeboxt haben und eine anstrengende Zeit hinter sich haben, sich nun auf die kältere Jahreszeit schon vorbereiten, indem sie mausern und Nahrung suchen und sich selber aufpäppeln. Und wir plötzlich nur noch viel weniger Arten hören und es still wird da draußen. Das ist ein typisches Baseline-Muster für die Signatur verschiedenster Landschaften in der Hochsommerzeit. Und hat nichts mit irgendwelchen Katastrophen oder riesen Alarmauslösern zu tun, die sich durch die Landschaft bewegen. Also. Jetzt mal eine Liebeserklärung aus der Vogelsprache an alle treuen Hörer des Vogelpodcasts. Bis bald und schöne Sommerferien. Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Über 40. Ich hab euch lieb. Jahre alt. Ich hab euch lieb, über 50 Jahre alt. Ich hab euch lieb. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/Vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.